Werbung. Jetzt kommt ein Thema, das uns wirklich am Herzen liegt. Bildschirmfreie Zeit für unsere Kinder. Besonders in der Weihnachtszeit. Schließlich wollen wir gemeinsam schöne Momente erleben und miteinander spielen und nicht am Bildschirm kleben. Das machen wir im Alltag doch eh schon genug. Deshalb verschenken wir in diesem Jahr die neue Toonibox 2. Sie ist robust, bunt, einfach zu bedienen und hat jetzt sogar das neue Feature Tooni Play. Da gibt's interaktive Games wie ein Disney-Quiz oder kleine Abenteuer zum Mitmachen. Ist für Kinder ab 3, aber ehrlich, da mache ich auch gerne noch mit. Und das Beste, kein Display, kein Stress, einfach gemeinsame Spielzeit. Wenn das auch was für eure Wunschliste ist, klickt jetzt einfach mal den Link in unseren Shownotes an und entdeckt die neue Tooni Box 2 mit Tooni Play. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit unserem Gespräch.
Ja, ich mach kurz. Hallo, ich bin Florian, ich bin Podcast-Host Echte Papas, mach den Podcast mit der anderen, an der anderen Leitung sitzt.
Mit der anderen Dumpfbacke oder was wolltest du gerade sagen? Naja, egal.
Das hast du jetzt getan.
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Myself Dad und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papa. So, komm hier schnell, weil du hast gesagt, das muss jetzt hier schneller gehen.
Ja, also du wolltest mir eine Frage stellen. Oh nee, ich wollte dir eine Frage stellen. Stimmt, meine Frage heute an dich, Flo, ist, wie war eigentlich deine Schulzeit?
Scheiße.
Okay, ich wollte gerade sagen, Antwort in einem Satz, aber du hast auch nur ein Wort gebraucht.
Ja. Das Wort steht für eine Ellipse und ich kann dir auch gerne nochmal die ganzen Verben dazu geben. Das war scheiße. Nein, war es natürlich nicht. Es war durchwachsen. Ich bin in der DDR eingeschult worden. Das war nochmal ein anderes System. Dann gab es einen Systemwechsel, wie wir ja alle wissen, 1990. Das war dann eher ein Umdenken. Aber ich würde mal sagen, so meine Schulzeit war eine durchschnittliche 2,3.
Ah, okay, das ist ja sehr präzise. Gut, deine Schulzeit kann man nicht mehr zurückdrehen, aber...
Und deine?
Meine war ein bisschen besser tatsächlich. Ich bin gern zur Schule gegangen. Ich war natürlich eine 1,0. Nee, eine 0,8 war ich.
Ah, ja. Ernsthaft?
Nein, sprechen wir jetzt... Wir sprechen ja jetzt ja auch nicht vom Abischnitt, sondern nur von der Benotung der Schulzeit. Egal.
Ach so.
Jedenfalls,
okay.
Das können wir nicht mehr ändern. Was wir aber ändern können, ist teilweise noch die Schulzeit unserer Kinder. Also bei mir wird's schon knapp. Meine Kinder sind ja schon fast aus der Schule draußen. Aber deiner ist mittendrin.
Ja.
Und dafür haben wir heute eine Gästin, die genau das vielleicht beeinflussen kann. Willst du sie ankündigen oder soll ich?
Das kann ich gerne machen. Die Lisa Reinheimer ist heute bei uns. Sie ist Lerncoach, Lehrerin und Gründerin von Klassenheld. Das ist eine Art Mentoring-Programm. Aber darum geht es weniger, sondern es geht vor allen Dingen um ihre Rolle als Lerncoach und Lehrerin, weil die Zeit der Schule prägte uns alle und prägt uns auch heute, vor allen Dingen die unserer Kinder. Und ich glaube, wir hatten eine graue Wolke, die über vielen Familien hängt. Beschreibt so die Lernzeit oder die Zeit in der Schule. Und ich glaube, damit ist schon eine ganze Menge gesagt. Das Bild ist da, graue Wolke. So, und ich glaube, damit kann man gut ins Gespräch gehen.
Okay, also Schule stresst sowohl Kinder als auch Eltern und wir lassen uns jetzt von Lisa mal entstressen, oder?
Das hast du schön gesagt.
Ja, genau. Dann willkommen Lisa, schön, dass du da bist bei den echten Papas. Setz dich und schlag dein Heftchen auf.
Hallo Lisa.
Hi Florian, hallo Marco, ich freue mich auch.
Bevor wir unsere ganzen Fragen, die wir haben, die Marco und ich so uns mal ausgedacht haben, beziehungsweise nicht ausgedacht, sondern die uns unter den Nägel brennen, so rum, ich glaube, das klingt besser. Meine allererste Frage, um mal so einen Einstieg zu finden, was hast du zuletzt zum allerersten Mal gelernt? Und das Schöne ist ja, wenn man Dinge lernt, müssen sie einem beigebracht werden. Hast du sie selber beigebracht? Wenn ja, wie? Oder wurden sie dir beigebracht?
Was ich gelernt habe zuletzt, meine spontane Antwort ist, dass ich liebenswert bin, so wie ich bin, ohne dass ich dafür was leisten muss.
Okay.
Ja,
das
schön.
Hast du dir wie beigebracht?
Wenn du jetzt eher darauf abgezielt hast, dass ich dir so einen klassischen Schullernstoff liefere, habe ich auch gerade überlegt, was das war. Wahrscheinlich irgendeine Weiterbildung, wo ich mir ganz klassisch eine Mindmap gemacht habe, um irgendwas zu lernen. Doch ich glaube, die Dinge, wenn du mich jetzt fragst, was ich zuletzt gelernt habe, dann dann war es das. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema Schule drin. Wie habe ich es mir beigebracht? Ganz klassische Situation. Ich meine, ihr seid ja auch beide Papas, habt bestimmt auch Mamas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so groß wurde, dass man irgendwie Liebe gegen Leistung getauscht hat. Da merke ich zum Beispiel, dass ich ganz arg dazu geneigt habe, noch vor ein paar Jahren, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme, dass ich meinem Partner zuallererst erzähle, was ich heute alles Cooles auf der Arbeit gerockt habe, so im Sinne von bam, 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 das und das habe ich alles geleistet und jetzt bitte liebe mich. Und so im Sinne von, ich habe eine Eins geschrieben, schenkt mir Liebe. Mhm. Und da, ja, wie habe ich es mir beigebracht? Eine Sache, die ich tatsächlich, je nachdem, wie ich so drauf bin, immer noch mache, bevor ich heimkomme, ist, dass ich mir kurz überlege, wenn ich jetzt heimgehe, was sage ich zum Beispiel? Und es ist dann zum Beispiel einfach ein, so schön, dass ihr alle da seid. Oder ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein und nicht mit der Leistung ins Haus zu fallen.
Das heißt, du hast dir quasi, wenn man so will, hast verlernt, Bewunderung einzuheimsen für das, was du getan hast. Genau. Und hast eher, oh ja, okay. Spannend.
Voll schön, dass du sagst, was verlernt statt was Neues gelernt. Genau. Weil ich glaube, das ist was, was mir Eltern auch tun.
Ist es so ein bisschen Verlernen alter Strukturen, ne? Oder alter Muster, bevor man Neues lernen kann oder so.
Ja.
Ich bin ganz überrascht, dieses Gespräch geht in eine ganz andere Richtung, als ich anfangs gedacht habe, aber das ist ja auch das Schöne.
Also, du hast gedacht, es geht um Schulnoten und Schullernen.
Genau. Geht vielleicht auch darum. Ja. Also, aber du hast gerade erzählt, wenn du abends von deiner Arbeit nach Hause kommst, du hast ja tatsächlich in vielen unterschiedlichen Schulen unterrichtet, wenn ich das richtig verstanden habe.
Früher.
Gibt es da Positiv- und Negativbeispiele? Also wo war es am schlimmsten, wo du gesagt hast, das System passte weder für dich noch für die Kinder? Und wo war es bisher am besten?
Ach, Marco, da fragst du was. Also ich war ja insgesamt 8 Jahre Lehrkraft an verschiedenen Schulen, wirklich vom Vorstadt, Vorzeigegymnasium, Brennpunkt, Hauptschule, war wirklich alles dabei, bin dann noch ins Ausland, war da in Hongkong, Singapur und Bali an verschiedenen Schulen und ich war praktisch wirklich auf der Suche nach der perfekten Schule, an der ich mir vorstellen könnte zu arbeiten, weil es für die Kinder und für alle eine schöne Lernatmosphäre ist. Und ich habe sie damals, ich meine, das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, nicht gefunden. Und ich glaube auch heute noch, dass es die perfekte Schule, so wie wir uns das wünschen, nicht gibt. Also jede Schulart hatte für sich Dinge, die ich mitgenommen habe, die ich absolut mega fand für die Kinder. Und am Ende war es ja doch, egal wie frei das System war, eine Art System, in das die Kinder reingesteckt werden. Und ihr Lerneweg, also ich meine, ihr kennt das bestimmt noch aus der eigenen Schulzeit. Kinder sind an einer Klasse und es wird dann vorgegeben, was wann zu lernen ist. Und die Frage, habe ich da von mir aus gerade Bock drauf? Entspricht es gerade meinen Interessen? Das ist nur bedingt realistisch umsetzbar. Und ich glaube, gerade wir Eltern haben ja auch einfach extrem viele Ängste. Was macht Schule mit meinen Kindern? Bricht mein Kind an der Schule? Verliert es seine Lust am Lernen? Und da gibt es ja auch tatsächlich Studien, die nachweisen, dass Kinder wirklich die Freude am Lernen durch die Schule verlieren. Und da wollte ich eben rausgehen aus dem System.
Okay, ja, spannend. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du bei diesem Blick immer die Kinderbrille auf, oder? Also es ging jetzt nicht darum, welche Schule ist für dich als Lehrkraft am besten, sondern wirklich, welche Schule vermittelt Stoff am besten.
Vielleicht, wenn ich mal ein Beispiel erzählen darf. Ich war ziemlich am Ende meiner Laufbahn als Lehrkraft, war ich an der Schule, da waren Jugendliche und ganz besondere, das war eine Klasse, die wurde so intern im Kollegium schon so als vermeintliche Versagerklasse betitelt. Da ging es tatsächlich drum, das waren Jugendlichen, die haben praktisch ihren Schulabschluss an der Regelschule nicht geschafft und hatten dann in der Klasse, in der sie bei mir waren, mehr Zeit bekommen, einen Schulabschluss nachzuholen. Also statt in einem Jahr den nachzuholen, dann in 2. Und ich bin da reingekommen und hatte natürlich auch ein Bild von den Kindern. Ne? Was sind das für Kinder? Aus welchen Familien kommen die? Und auch ich hatte meine Vorurteile. Und dann habe ich die kennengelernt und habe gemerkt, hoppla, da ist von der Anwaltstochter bis hin zu Lehrerkindern ist da alles dabei. Ich kann die gar nicht über einen Kamm scheren. Das Einzige, was die gemeinsam hatten, war, dass sie sehr früh für sich die Entscheidung getroffen haben oder eben die Erfahrung gemacht haben, dass Schule und sie offensichtlich nicht zueinander passt. Und ich erinnere mich noch, ich habe da so eine Situation gehabt. Das war eine der ersten Klassenarbeiten, die ich in dieser Klasse geschrieben habe. Und ich hatte die so gut drauf vorbereitet. Und eigentlich konnten die das. Und die hätten da alle. Und die Arbeit war so einfach gemacht, weil ich unbedingt wollte, dass die alle endlich mal Erfolgserlebnisse haben. Und es war dann so diese klassische Schulsituation. Bänke auseinander, Tasche dazwischen. Ich habe denen viel Erfolg gewünscht. Und dachte, die drehen jetzt alle ihre Blätter um und legen los. Und das Krasse war, es hat wirklich keiner angefangen zu schreiben. Also wirklich, ich stand da bestimmt 3-4 Minuten und es hat keiner angefangen zu schreiben. Die haben das Fenster rausgeguckt, die haben irgendwelche imaginären Lines mit ihrem Lineal gezogen. Also die waren in ganz vielen anderen krassen Bereichen bereits erfolgreich, die nichts mehr mit Schule zu tun hatten. Und da stand ich und war halt mit meinem Lehramt Latein wirklich am Ende. Ich wusste nicht mehr, was ich mit denen noch machen soll. Und du darfst ja dann auch in so einer Prüfungssituation nicht mehr mit den Jugendlichen sprechen. Und ich habe damals einen Satz an die Tafel geschrieben. Ich habe hingeschrieben, hey, es ist nur eine Klassenarbeit. Euer Ergebnis, egal ob gut oder schlecht, ändert nichts daran, dass ihr wertvolle Menschen seid. Ich glaube an euch, ihr schafft das. Legt los. Und dann haben so nach und nach, das Alpha der Klasse hat dann angefangen, mal das Papier umzudrehen, anzufangen zu schreiben. Und das haben dann immer mehr Kinder gemacht. Und das war wirklich so der Moment, ich wusste aus der Theorie, die Resilienzforschung sagt, ein Kind braucht nur eine Person, eine erwachsene Person, die an es glaubt, um eine Erfolgsgeschichte zu werden. Aber das war so mein Moment, wo ich irgendwie auch heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich dran denke, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, krass, in der Klasse kann ich jetzt dieser eine Mensch sein. Und das habe ich dann die 2 Jahre, in der ich in dieser Klasse war, wirklich versucht. Hab damals auch dann begonnen, mich weiterzubilden, die Ausbildung zum Lerncoach gemacht, weil ich gemerkt habe, das, was ich in meinem Lehramtsstudium gelernt habe, bringt mich hier bei diesen Kindern die Art und Weise, wie die schon Glaubenssätze übers Lernen haben, beziehungsweise was sie nicht lernen können, das bringt mich einfach nicht weiter. Und das waren 2 so intensive, tolle Jahre. Und ich habe immer wieder gemerkt, ich mit meinem Wirkungskreis hier im Klassenzimmer kann halt nur beschränkt wirken. Es braucht am Ende die Eltern. Weil die Kinder, die sind so, wie sie sind, goldrichtig. Und es sind die Eltern und das Schulsystem, das ihnen über Jahre hinweg Erfahrungen bereitet hat oder das Gefühl gegeben hat, dass sie so, wie sie sind, hier nicht reinpassen, dass sie zu faul sind, dass sie zu dumm sind, dass sie sowieso nichts können. Und und dann habe ich mich entschieden, nach und nach mich weiterzubilden und mit Eltern zu arbeiten. Und das mache ich jetzt seit 8 Jahren bei Klassenheld.
Das finde ich sehr spannend, den Ansatz. Meine ursprüngliche Frage wäre gewesen, was dich denn dabei so geprägt hat, dass du heute anders mit Eltern arbeitest. Im Grunde genommen hast du es ja eigentlich schon angedeutet. Aber vielleicht, also du, ich glaube, wir müssen nicht mehr über den Impuls, mit den Eltern zu arbeiten, sprechen. Nee. Aber mich würde interessieren, okay, wie ist denn dann jetzt dein Ansatz? Also wenn du, ich gehe mal davon aus, dass du dann auch immer oder überwiegend die Klasse oder diese Erfahrung, dieses Moment vor Augen hast, wenn du dann wahrscheinlich auch mit Eltern arbeitest. Aber was genau treibt dich dabei an? Also was möchtest du den Eltern mit auf den Weg geben, was sie anders machen sollten? Weil im Endeffekt sind sie ja Dreh- und Angelpunkt,
ja,
wie unsere Kinder zur Schule gehen und wie sie sie empfinden.
Was ich damals gesehen habe und auch dann bei Klassenheld in meiner Arbeit mit den Eltern halt immer wieder sehe, ist, dass das Ganze, wenn wir Familie als System betrachten, dass wirklich alle ihr Bestes geben. Also die Eltern sind gestresst wegen der Schule und strengen sich, also tun ihrer Meinung nach total viel, dass es aus den Kindern was wird, dass die Schule irgendwie gut läuft. Und auch die Kinder möchten ja lernen, die möchten kooperieren, die möchten in der Schule gut sein. Aber auch die kriegen, also es ist so, alle ziehen an einem Strang, aber nicht an einem und es funktioniert einfach nicht. Also alle geben ihr Bestes und es gibt so viele Familien, in denen Schule wirklich wie so eine graue Regenwolke permanent über dem Familienalltag hängt und es kann jederzeit anfangen zu blitzen und zu donnern. Und ja, Schule treibt da wirklich einen Keil zwischen Eltern und Kinder und belastet ganz, ganz, ganz enorm die Eltern-Kind-Beziehung. Und jetzt habe ich eine Frage gerade vergessen. Was war's?
Also was genau hat dich dazu gebracht? Also wie möchtest du, dass die Eltern nun mit den Kindern zusammenarbeiten? Oder du sagst das System, also wie soll im Endeffekt das System so optimal aufgebaut sein, dass diese Regenwolke weg ist, von der du sprichst?
Ja, durch meine Arbeit mit den Eltern habe ich immer mehr gemerkt, dass es Ich habe natürlich angefangen und dachte, es geht um Lernstrategien für die Kinder. Wie kann ich als Elternteil mein Kind besser beim Lernen begleiten, dass Schule und Lernen ihm leichter fällt? Und je mehr und je intensiver ich mit den Eltern gearbeitet habe, desto mehr habe ich festgestellt, es geht zu 99% nur um uns, um unseren eigenen Kreidestaub. Und damit meine ich ganz liebevoll die eigenen Gedanken und Glaubenssätze, die wir über Schule lernen und leisten hat. Und das ist eine große Baustelle. Und die andere große Baustelle ist, und ich glaube, das können ganz viele Väter, die hier auch zuhören, nachvollziehen, wenn es in der Schule nicht läuft. Also ich mache noch einen Schritt früher. Wenn man als Papa oder auch als Mama zum Kindergarten gerufen wird und hat so ein Kita-Elterngespräch und man kriegt da irgendwie Feedback im Sinne von, der Julius bastelt noch nicht so gerne. Da denkst du dir noch nicht so viel dabei. Wenn dann aber so ein Feedbackgespräch irgendwann in der Schule kommt, dann kicken bei uns Eltern ganz schnell Existenzängste. Und es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn ein Kind in der ersten Klasse ein bisschen länger braucht, um Lesen, Rechnen und Schreiben zu lernen, dann dreht sich die Welt weiter und es ist eigentlich immer noch alles gut. Aber in unserem Kopf als Mama oder Papa dreht sich da ganz schnell so eine Gedankenspirale und wir sehen unser Kind schon jetzt gedanklich in der Gosse. Es geht ja am Ende darum, dass Kinder, also wir alle wünschen uns, wir Eltern, ich sage es jetzt einfach mal so, dass unsere Kinder am Ende ja ohne uns klarkommen, dass die selbstständig und verantwortungsvoll einfach ein Teil dieser Gesellschaft sein können und überleben ohne uns. Das ist so, wenn wir ganz tief reingehen, warum ist Schule so stressig für uns? Warum stresst es uns so sehr, wenn wir uns erlauben, mal ganz ehrlich hinzuhören? Ist das oft die Angst, die viele Eltern antreibt? So, was wird aus meinem Kind, wenn es in der Schule, schon in der Grundschule so große Herausforderungen hat? Und diese Existenzangst, die sitzt uns halt permanent im Nacken und führt dazu, dass wir oft, wenn es um Schule geht, gar nicht mehr wir selber sind. Also ich habe wirklich Mamas und Papas, die wir begleiten, die sagen, bei den Hausaufgaben, ich stehe permanent mit der unsichtbaren Peitsche hinten dran, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Wenn ein Kind eine schlechte Note nach Hause bringt, will ich eigentlich sagen, alles gut. Oder ich sage, ach, ist nicht so schlimm, aber jede Zelle meines Körpers und mein Gesichtsausdruck und der Tonfall zeigen meinem Kind, es ist hier gar nichts mehr in Ordnung. Also, und das ist eben unser Ansatz, dass den Eltern da diesen Stress zu nehmen, weil der beginnt nicht im Schulsystem, der beginnt zuallererst bei uns selber.
Also, wie ich das heraushöre, müsste man ja theoretisch ganz klar eigentlich nur sagen, lass die Schule los als Eltern.
Ja. Einfach mal Druck rausnehmen, genau. Einfach mal chillen. Sagen die Kinder uns ja auch so oft. Chill mal, Mama. Ja. Chill mal, Papa. Aber dann mach es mal.
Einfacher gesagt als getan.
Genau.
Ja.
Genau. Also ich chille jetzt nicht, Lisa. Ich will nochmal nachhaken. Du hast gerade das böse Wort Noten gesagt. Das ist halt irgendwie mit unserem Schulsystem total eng verknüpft. Und sie gibt's ständig. Nach jeder Arbeit, jeder Vokabeltest wird benotet. Jetzt Januar, Februar ist ja schon wieder Schuljahreswechsel, da gibt es sogar wieder Zeugnisse mit wieder ganz vielen Noten. Was ist dein Tipp, wenn ich jetzt aufs Zeugnis gucke und nur die Noten sehe und vielleicht auch schlechte Noten, was sage ich zu meinem Kind oder wie sage ich es, dass es möglichst motivierend daherkommt, selbst wenn es eine 6 ist?
Ja, das ist so eine tolle Frage, weil ich glaube, auch da dürfen wir uns von der Vorstellung loslassen, dass wir etwas sagen müssen. Und da bin ich wieder bei meiner Einstiegsfrage von ganz am Anfang. Wir kennen das, glaube ich, noch aus unserer Kindheit. Wir strecken unseren Eltern eine Note hin und die sagen dann, super, oder kannst du besser, oder eine 1-, was hat denn da noch gefehlt, ne? Wie auch immer. Also wir haben dieses Bild von, unser Kind zeigt uns eine Note und wir müssen reagieren mit einer Art Feedback, was wieder eine Bewertung ist. So, finden wir gut, finden wir nicht ausreichend, finden wir, das kannst du besser. Und auch das muss ja nicht sein. Also warum nehmen wir uns da nicht den Druck raus? Und wenn unser Kind uns sein Zeugnis zeigt, bevor wir reagieren mit, ey, mega, obwohl wir es vielleicht innerlich nur so halb mega finden, warum fragen wir nicht? Warum stellen wir keine coole W-Frage im Sinne von, wie geht's dir damit? So, also in einem Gespräch. Und dann fragen wir zum Beispiel, worauf bist du besonders stolz? Welche Note ärgert dich? Und ich meine, das kennen wir auch alle noch aus unserer eigenen Schulzeit. Vielleicht ärgert uns die 2 in Sport viel mehr als die 4 in Mathe, weil wir wissen, eigentlich können wir es viel besser und es ist voll unfair, weil das war noch genau bei dem und dem, keine Ahnung, Volleyballtest, wo der Ball halt einfach einmal in die andere Richtung ist und deswegen habe ich jetzt eine 2 in Sport und es ärgert mich mehr. Und da bringt es mir auch nichts, wenn mein Papa oder meine Mama mir sagen, aber eine 2 in Sport ist doch super, das ärgert dich dann. Kennt ihr das?
Schon ein bisschen. glaube ich. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, tue ich das auch natürlich nur mit gemischten Gefühlen. Aber ich bin auch in einem DDR-System eingeschult worden. Also
System
das war
ist System,
anders.
Haben wir ja schon gelernt. Egal.
Ja, ja, ja. Aber du hast ja trotzdem so einen Grad an Strenge und natürlich dann bestimmte Art des Leistungsdrucks. Also gerade wenn ich an die Wendezeit denke, da hat sich der Leistungsdruck ja nochmal enorm aufgebaut, weil plötzlich waren wir in einem anderen Schulsystem. Mhm. So, also insofern. Aber gut.
Kann ich gerade nochmal auf die Frage von Marco eingehen?
Verzeihung, Entschuldigung, natürlich, klar, also auf jeden Fall. Ich dachte vielleicht schon mal.
Wenn ich jetzt diese ganzen, also ich kann ja mit meinem Kind drüber sprechen, wie es meinem Kind mit dem Zeugnis geht und diese ganzen Fragen stellen, ne? Wie geht's dir damit? Worauf bist du stolz? Welche Note ärgert dich vielleicht? Wo hättest du dir was Besseres erwartet und warum? Was magst du dann auch schon in die Zukunft gehen? Weil die Noten, also ich sag's mal so, Noten, die kommen, das hast du richtig gesagt, Marco, die sind halt da. Auch wenn wir vielleicht nicht viel davon halten, die sind in dem System eben jetzt da und wir dürfen lernen, damit umzugehen. Und Noten sind ja immer nur Feedback zum Lernprozess. Und am Ende ist auch eine Zeugnisnote ja nichts anderes als Feedback zu dem Lernprozess, wo das Kind gerade steht. Und wenn es jetzt zum Beispiel in Mathe eine 3 hat und sich darüber ärgert, und wenn es dann vielleicht sogar sowas sagt wie, ja, der so und so hat aber eine 2 in Mathe und es ist voll ungerecht. Und da können wir ja auch fragen, ja, ne, so ich merke oder ich höre raus, dich ärgert es gerade richtig mit der Note. Was wünschst du dir denn? Was hättest du gern denn stattdessen da stehen? Ja, ich hätte auch gerne eine 2. Und da können wir auch mal gemeinsam überlegen, ja, was können wir denn tun im nächsten Halbjahr, dass da vielleicht eine 2 steht. Also ganz wichtig ist immer, dass den Kindern klar ist, ich habe eine 3 in Mathe. Ich habe eine 4 in Mathe. Ich habe da ausreichende Leistungen offenbar erbracht, aber ich bin nicht nur ausreichend. Und gerade bei den schlechten Noten, nicht ich bin mangelhaft oder ungenügend, sondern ich habe die Note geschrieben und genauso habe ich alles in mir, um im nächsten Halbjahr oder in der nächsten Klassenarbeit bessere Noten zu schreiben, indem ich mehr Zeit, mehr Energie, mehr Anstrengung ins Üben stecke.
Wenn Kinder jetzt für sich das Negative sehen in der Note und sich vergleichen mit anderen. Okay. Gut, vergleichen, ich glaube, das lernen die ja relativ früh. Aber ist das nicht eigentlich so, dass wenn sie nur das Negative sehen, also nur die Defizite, dass das nicht auch ein Ticken oder ein Stück weit von uns geprägt ist? Denn ich würde mal behaupten, sie lernen ja nicht indem sie vom Tag 1 eingeschult werden, sofort, dass negative Noten oder vielleicht irgendwelche doch guten Noten noch nicht gut genug sind für uns Eltern.
Mhm. Wie genau meinst du das jetzt?
Naja, also Sie sehen, wenn es um Defizite geht, also ich würde mich fragen, okay, wie können wir es lernen, weniger die Defizite zu sehen, mehr die Erfolge und den Fortschritt. Du hast aber gerade beschrieben, dass es ja Kinder gibt, auch für die vielleicht eine 3 oder eine 2 noch lange nicht gut genug ist. Wo wir sagen würden, hey, super. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Sie sehen aber das Defizit. Kommt das nicht ein Stück weit auch von unserer Prägung im Vorfeld?
Ja, von uns und vom System. Und ich glaube, wir dürfen, darf ich mal einen Schritt zurück machen? Weil ich glaube, dann wird es viel klarer, worum es hier eigentlich
immer
geht.
Gerne.
Wenn wir nochmal gucken, Kinder kommen auf die Welt und lernen von Herzen gerne. Also die haben diese lebenslange Lernfreude einfach in sich, das ist so. Und jetzt gibt es Studien, die gezeigt haben, dass wenn Kinder werden Kinder eingeschult, gehen immer noch 100% aller Kinder davon aus, dass sie das, was da kommt, lernen werden können. Also lesen, rechnen, schreiben, die gehen in die Schule und denken, gib mir alles, ich kann das. Und dann bis zur Klasse 3 haben schon, also mit Eintritt in die dritte Klasse, haben 45% der Kinder die felsenfeste Überzeugung, dass gewisse Dinge ihnen einfach nicht liegen. Dass sie zum Beispiel kein Talent in Mathe haben, zum Beispiel nicht gut rechnen können, dass Mathe nicht so ihr Ding ist und so weiter. Und das finde ich ein Verbrechen an Kindern. Ich finde das so, so krass, wenn wir uns reinziehen, dass wir Menschen von Natur aus davon ausgehen, erst einmal alles lernen zu können. Und dann kommt die Schule und dann passiert genau das, was du beschrieben hast, Florian. Es kommen die ersten schlechten Noten. Oder auch wenn es ja keine schlechte Note ist, wenn es, ne, wenn wir jetzt im Bewertungssystem bleiben, wenn es eine 2 ist, es kommt eine 2 und trotzdem sieht das Kind, ah, der Tobias nebendran hat aber eine 1. Dann ist der wohl besser in Mathe als ich. Und das macht halt ein Stück weit was mit deinem Selbstwert und mit deinem Selbstbild. Und genau so funktioniert es auch mit der Motivation, dass nämlich Kinder irgendwann dann merken, okay, offensichtlich, egal wie sehr ich hier mache und tue, ich scheine in Mathe immer schlechter oder langsamer zu sein als die anderen in meiner Klasse. Also, warum soll ich da noch Zeit und Energie und sonst was investieren? Ich lasse den ganzen Scheiß hier sein. Mathe ist offensichtlich nicht so mein Ding. Und das machen wir dann die ganze Schulzeit und gehen dann irgendwann aus der Schule raus mit dem felsenfesten Glaubenssatz, ist es ja, ich kann kein Mathe oder Mathe ist nicht so mein Ding. Also war zum Beispiel auch bei mir so. Mathe, ich hatte sogar mein ganzes Studium so eine Postkarte, was, ne, wenn ich heute denke, was ein Mindset, ich hatte so eine Postkarte an meinem Schreibtisch, da stand drauf, Mathe ist ein Arschloch. Und dann, ne, und dann mache ich mich selbstständig.
Stimmt ja auch.
Ja. Und dann mache ich mich selbstständig und gründe ein Unternehmen und darf dann diese Glaubenssätze zum Beispiel nochmal umdrehen und gucken, wie ich hier Zahlen schubsen kann. Und heute liebe ich's. Also, und das ist genau der Punkt, wo wir Eltern wissen dürfen, Schule macht das mit Kindern. Und wir können das Schulsystem nicht von heute auf morgen ändern, aber wir können halt gucken, wie gehen wir daheim, wie gehen wir zu Hause mit Noten um, dass dieser, ich sage jetzt auch, wie es ist, dieser Schaden bei den Kindern möglichst gering bleibt, wenn es um ihren Selbstwert geht. Und das kriegen wir hin, indem wir zu Hause diese ganzen Ergebnisse, also Noten, Fehler, Punkte, alles, was praktisch messbar dasteht, in den Hintergrund rücken und das, worum es eigentlich geht, nämlich das Lernen in den Vordergrund setzen. Also zum Beispiel hat jetzt ein Kind, bringt eine Klassenarbeit nach Hause, gucken ja Kinder ganz oft nur auf die Note, da steht eine 2 und da sind die entweder unzufrieden oder mega happy, machen das Heft wieder zu, ranzen zu und gehen raus spielen. Und genau da geht es dann darum, dass wir Eltern das schaffen, mit den Kindern den Fokus eben wegzunehmen von den Noten und zu sagen, hey, cool, komm, wir schauen uns das Ganze nochmal an und wir suchen mal das Gold darin. Was hast du denn getan, ganz aktiv, um zum Beispiel eine 2 zu schreiben? Und dann werden wir merken, um so eine Klassenarbeit zu rocken, da gibt es so viele Mini-Fähigkeiten, die da dazugehören. Zum Beispiel hat das Kind die Aufgabenstellung richtig gelesen und verstanden und entsprechend umgesetzt. Es ist zum Beispiel in der Zeit geblieben. Es hat das, was es geübt, es hat die richtigen Dinge geübt und die auch entsprechend angewendet und so weiter. Und so können wir aufschlüsseln, was hast du ganz konkret gemacht? Also was waren deine Handlungen, dass du dieses Ergebnis hingekriegt hast? Und wenn wir auf der Ebene mit den Kindern sind, kriegen wir es dann auch hin, an diesen Stellschrauben zu drehen, damit es das nächste Mal anders wird. Also ich begleite ja Eltern in unserem Mentoring-Programm und da machen wir das zum Beispiel, dass wir uns die Klassenarbeiten anschauen, die Fehler analysieren und da fängt es ja schon an, ist also es ein Fehler, weil ein Kind etwas nicht gewusst hat oder war es ein Leichtsinnsfehler, weil das Kind wusste es, aber hat es vielleicht einfach nicht richtig hingeschrieben, hatte keine Zeit dazu, hat was vertauscht, also wir analysieren die Fehler und wenn wir dann zum Beispiel feststellen, okay, bei diesem Kind geht es gerade darum, zum Beispiel schneller zu werden, weil es einfach nie Zeit hat, dann arbeiten wir an der Schnelligkeit. Und dass wir da so Differenzierung reinbringen, bewirkt total viel, weil meistens sagen ja die Kinder nach einer schlechten Note, wenn wir sie fragen, ja, was willst du machen, dass es das nächste Mal besser ist, sagen die, ja, mehr lernen. Aber mehr lernen ist halt selten der Schlüssel. Und wenn wir dann ganz gezielt hingehen und Strategien entwickeln, wie das Kind schneller arbeiten kann, dann sieht es ja auch Erfolge. Und dann sind wir genau wieder in der Aufwärtsspirale drin, wenn es um Motivation geht, weil es nämlich dann merkt, okay, hey, ich streng mich an, ich mache was und ich krieg entsprechende Fortschritte. Also es fühlt sich selbstwirksam und das macht dann wieder was mit seinem Selbstvertrauen. Und so merkt es, hey, auch ich kann zum Beispiel Mathe lernen.
Also kein Arschloch.
Nee.
Gut, Lisa, wir haben vorhin schon mal ganz kurz das Thema Prägung angesprochen. Und ich glaube, also ich sehe das bei mir, ich plapper ganz oft auch Sätze nach, einfach von meinen eigenen Eltern, halt die Prägung. Welches ist denn aus deiner Sicht der wirklich beschissenste Satz, den ein Vater oder eine Mutter zu seinem Kind in diesem Zusammenhang sagen kann? Also welchen Satz sollten wir aus unserem Wortschatz eigentlich streichen?
auf jeden Fall, dass mit der Schule der Ernst des Lebens beginnt.
Oh, also, ganz böses Ding, ja.
Ja, also falls wir Kinder haben, die noch nicht zur Schule gehen, dieses ständige, wenn du ein Schulkind bist, dann darfst du aber nicht mehr. Wenn du ein Schulkind bist, dann darfst du aber nicht mehr. Also das und dann sich wundern, wenn man dann die Kinder am Tag der Einschulung fragt, freust du dich, wenn sie dann sagen, also ja, in der Schule muss nicht der Ernst des Lebens beginnen. Das ist so das eine. Und vielleicht kann ich da gerade noch anknüpfend sagen, wir dürfen auch da den Druck rausnehmen. Also wenn es darum geht, wir haben diese Vorstellung, Kinder gehen in die Schule, lernen jeden Tag lesen, rechnen und schreiben und auf einmal kommt die Schule und wir haben vorher auch mit unseren Kindern gelesen und wenn sie dann ein Schulkind sind, denken wir Eltern, so, jetzt müssen wir aber jeden Tag 10 Minuten lesen üben und wenn wir es nicht machen, haben wir voll das schlechte Gewissen und machen uns Druck und dieses Lesen wird auf einmal so eine Tätigkeit wie Wäsche machen, Spülmaschine ausräumen und wir sprechen so davon, das muss aber noch gemacht werden. Und da denken wir im Alltag, warum, dass wir uns da mal einen Schritt zurückgehen und uns Eltern fragen, warum lesen wir überhaupt? Lesen wir, damit wir gelesen haben und am Ende einen Haken dran machen können für den inneren Kontrolletti. Ich habe heute 10 Minuten Lesen geübt, ich bin eine gute Mama, ein guter Papa und mein Kind wird auf jeden Fall einen erfolgreichen Schulabschluss haben. Oder gucken wir, warum lesen wir, damit wir Informationen kriegen. Und es geht zum Beispiel auch, wenn ich mit meinem Papa irgendeine Bauanleitung mir durchlese und was baue, dann lese ich auch. Oder wenn ich mir im Internet, wenn ich irgendwas recherchiere, wenn ich was machen will, wenn ich einen Kuchen backe und lese mir das Rezept durch, komme ich am Ende auch auf mehr als 10 Minuten, die ich gelesen habe. Nur es passiert eben nicht mehr mit diesem, du bist jetzt ein Schulkind, du musst jetzt aber 10 Minuten am Tag lesen. Wisst ihr, was ich meine?
Lesen oder lernen? Wo lesen denn Kinder am besten oder lernen? Am Schreibtisch, auf dem Sofa, im Bett, in der Badewanne, beim Lieblingspferd? Weil manchmal ist es ja auch ein Stück weit, also die Routine dahinter oder dieses, ne, mit Häkchen dran und so ist ja das eine, aber ich glaube, manchmal ist es natürlich auch eine Form von, ja, wenn ich einen Lieblingsplatz habe, dann macht das natürlich auch viel mehr Spaß.
Voll. Ich kenne Kinder, die zum Beispiel immer im Bett lernen, wo ich auch selbst denke so, ob das so richtig ist, aber ich erahne deine Antwort.
Ja, Marco, willst du sie geben für mich?
Nein, du bist ja die Gästin.
Also ich habe immer gelernt, indem ich hier laufen bin, durchs Zimmer. So habe ich meine Sachen, so den ganzen schweren Stoff reingekriegt.
Ja, also genau da setzen wir an. Wir dürfen als Eltern 2 Sachen machen, nämlich erstens uns überlegen, wie haben wir gelernt? Das reflektieren für uns, das ist jetzt schon gesagt, Florian, du bist rumgelaufen, bedeutet aber, dass nicht zwangsläufig rumlaufen, also lernen mit Bewegung, die beste Strategie für dein Kind ist. Weil jeder Mensch lernt anders, ne? Also das. Und wir dürfen uns vor Augen führen, dass wir all diese Sätze, die wir im Kopf haben, vielleicht von unseren Eltern, so die setz dich gerade hin, sonst kann man sich nicht konzentrieren oder mit dem ganzen Saustall auf dem Schreibtisch, da kann doch kein Mensch arbeiten. Und also, dass wir die alle, diesen ganzen Kreidestaub einmal abschütteln und Konfetti draus machen und wissen, okay, Lernen hat 1000 Gesichter und am Ende lernt dein Kind dort gut, wo es für dein Kind gut funktioniert. Und wirklich die beste Investition, die Eltern zur Einschulung machen können, ist für 3-4 Euro so ein Klemmbrett. Das Psychologen und Psychologinnen oft haben. Und mit so einem Klemmbrett kann das Kind ja wirklich an jedem Ort seine Hausaufgaben machen. Und was auch cool ist, je nachdem, welche Lernpersönlichkeit ein Kind mitbringt, kann es auch wirklich super motivierend sein, am Ende zum Beispiel die Hausaufgaben, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe über die Lernpersönlichkeiten kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Lernpersönlichkeit, die total auf Abwechslung und Bewegung steht. So der kleine Florian vielleicht. Und dann habe ich so ein ganzes DIN-A4-Blatt, schlecht kopiert mit all meinen 1-Aufgaben. Und du kannst das eigentlich schon alles und musst es aber trotzdem ausfüllen und hast da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und da kannst du als Elternteil halt auch die Motivation reinbringen, wenn du sagst, okay, hier ist ein Klemmbrett. Guck mal, an welchen verrückten Orten du es überall machen kannst oder die Herausforderung reinbringen. Kriegst du das hin über Kopf, wenn du unterm Tisch liegst und das Blatt oben am Tisch ist oder im Handstand am Trampolin oder auf der Rutsche, wie kannst du da schreiben, bis dir dein Blatt runterrutscht unten? Also, oder mit verschiedenen Stiften arbeiten. Wir hatten mal eine Familie bei uns im Mentoring, da hatte der Sohn hatte ganz viele Bleistifte und einer war so ganz klein, dass eigentlich dass der eigentlich kaum, also wir hatten schon nicht mehr gesehen.
Kenn ich.
die Mama war total gestresst davon, weil sie gesagt hat, so, warum müssen jeden Tag diese 10.000 Bleistifte da liegen? Nimm doch den einen und mach's doch einfach. Und da hat sich das Kind aber auch nur wieder geholt, was es braucht, nämlich Abwechslung. Die Hausaufgabe war easy für den. Es war einfach langweilig. Und er hat sich ein bisschen die Challenge reingebracht, indem er geguckt hat, wie klein kann der Stift werden, dass ich noch damit schreiben kann. Die nächste Aufgabe mit dem und dem Stift. Und okay. Sowas halt so oft, also wenn wir erlauben, dass die Kinder sich holen, was sie brauchen, dann tun sie das. Und vielleicht darf ich noch ein Beispiel sagen, was auf dein Ding reingeht, Marco, mit dem Bett. Mhm. Ja, wir hatten auch mal eine Familie bei uns im Mentoring, da waren die Eltern beide Lehrkräfte und ich meine, der Arbeitsplatz war optimal eingerichtet, ne, der perfekte Winkel zum Lichteinfall und alles. Und dieses Kind wollte halt permanent in seinem Bett seine Hausaufgaben machen. Und die größte Diskussion war die Jogginghose. Der kam nämlich von der Schule nach Hause, erledigte seine Hausaufgaben und hatte danach ja meistens noch irgendeinen Anschlusstermin. Und er wollte halt trotzdem immer seine Jogginghose anziehen. Und das sind halt manchmal so, ne, Konfliktpunkte, wie es in Familien ist. Die Eltern haben nicht verstanden, dass er das jedes Mal machen will, so im Sinne von, jetzt lass doch deine Jeans an, wir gehen doch danach jetzt gleich noch zum Zahnarzt, das lohnt sich doch alles gar nicht, jetzt mach, ne, und so weiter. Und er hat darauf bestanden. Und dann haben die Eltern durch unsere Arbeit gemerkt, dass er in seiner, was seine Lernpersönlichkeit angeht, was ihn antreibt, ist tatsächlich Gemütlichkeit, Verbindung und Genuss. Und dass wenn er das macht so, ich will aber ins Bett, kann ich meine Jogginghose anziehen, Mama, kann ich noch einen Keks, kann ich noch einen Kakao, kann ich noch dies, das, wurde ja die Mutter immer wilder, weil die gedacht hat, der geht hier seine Hausaufgabe aus dem Weg, der drückt sich davor und das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein, während er sich eigentlich nur das geholt hat, was er gebraucht hat. Und wir haben da so ein Modell mit den Lernpersönlichkeiten und sie hat es dann da gesehen, praktisch schwarz auf weiß, wie ihr Sohn tickt. Und die haben jetzt einfach, wenn die Hausaufgaben gemacht haben, war klar, es kommt eine Jogginghose an. Der kriegt seinen Tee oder seinen Kakao, der kriegt seinen Keks und er macht seine Hausaufgaben mit seinem Klemmbrett unter seiner Decke super gemütlich, weil er jetzt endlich mal die Zeit hat, das Ganze in Ruhe zu machen. Weil diese Ruhe hat er, die ist ihm ganz, ganz wichtig und die hat er tagsüber in der Schule nicht. Da wird er ja im 45-Minuten-Tag durchgepeitscht. Und jetzt, wo das klar ist, war dann da auch der Konflikt raus.
Finde ich ganz spannend. Vielleicht, wir haben nicht viel Zeit, aber vielleicht hast du auch eine Lösung für ein Kind, was permanent seinen Hausaufgaben aus dem Weg gehen möchte. Ja, mache ich später. Ja, nee, haben wir noch Zeit und sowas. Also ich würde ja sagen, ja, du prokrastinierst und dann 5 Minuten bevor du abgeben musst oder bevor es dann so wichtig ist, dann plötzlich fällst du in Panik und kannst dich nicht konzentrieren, weil du so Panik hast, dass das Hirn blockiert. Vielleicht siehst du aber auch was anderes da drin.
Ja, spannend. Also erstens, wenn Kinder Hausaufgaben so vor sich, also wenn du zu mir kommen würdest in die Sprechstunde, würde ich erstmal fragen, was ist denn der Fürstand hinter dem Widerstand? Weil wenn Kinder Schule und Hausaufgaben so sehr vermeiden, dann tun sie das ja nicht, um uns zu ärgern oder um der Sache einfach aus dem Weg zu gehen. Also doch, sie tun es, um der Sache aus dem Weg zu gehen, aber nicht, um uns zu ärgern, sondern weil Schule für sie selber gerade so schlimm ist, dass sie es unbedingt vermeiden müssen. Also ich würde da ansetzen und gucken, wie kann Schule weniger dieser große Berg sein, vor dem du zu stehen scheinst und dann merkst, wenn du dann losgegangen bist und dann merkst, oh scheiße, jetzt habe ich kaum Zeit und der Berg ist so hoch. Da würde ich gucken, wie kann Schule einfach ein kleinerer Berg für dich werden, sodass der erste Schritt leichter wird. Also ich würde da ansetzen.
Persönliche Probleme geklärt, Flo.
Ja, in der Tat. Also geht wirklich um meinen Sohn. Also der macht das nämlich ganz gerne. Aber ja.
Gut. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Lernpersönlichkeiten zu sprechen kommen, weil das immer wieder bei dir aufgetaucht ist. Magst du einmal kurz das Konzept dahinter erklären, dass wir verstehen, was du damit meinst?
Ja, super gern. Es wird, oder viele Menschen kennen vielleicht die Lerntypen. Da geht es dann darum, merken sich Kinder Informationen besser durch Hören oder indem sie die Dinge sehen oder durch Bewegung. Darum geht es nicht. Bei den Lernpersönlichkeiten geht es wirklich darum, was bin ich für ein Mensch und was treibt mich an, Dinge zu tun? Also was motiviert mich? Und wenn ich weiß, was für eine Lernpersönlichkeit mein Kind hat und was ich für eine Lernpersönlichkeit bin, dann gelingt es mir oft einfach nur durch Worte, mein Kind anzutreiben. Also zum Beispiel, wir haben ganz viele Mütter, denen Sicherheit ganz wichtig ist. Also die Dinge zu kontrollieren, rechtzeitige, frühzeitige Vorbereitung und so weiter. In unserem Modell, wir haben da so ein Tiermodell, werden die zum Beispiel Goffin-Kakadus. Denen ist Sicherheit ganz, ganz wichtig. Und jetzt gehen diese Mütter hin und sagen zum Beispiel zu ihren Kindern, guck dir deine Vokabeln nochmal an, dann fühlst du dich morgen bist du morgen gut vorbereitet oder dann fühlst du dich sicher. Und wenn das Kind jetzt die gleiche Lernpersönlichkeit hat, dann funktioniert das, weil dann fühlen die sich dadurch ja angetrieben. Aber habe ich als Kind so einer, der alles auf den letzten Drücker macht, so ein Äffchen zum Beispiel, jemand, dem Freude total wichtig ist und die auch total spontan sind, und ich sage dann zu so einem Äffchen, guck dir das nochmal an, dann bist du gut vorbereitet, dann hört er das, aber das treibt den einfach nicht an. Das bringt den Hintern von diesem Affenkind nicht an den Schreibtisch. Wenn ich stattdessen aber sagen würde, schau dir es nochmal an, dann bist du morgen beim Test schneller fertig und kannst dann schneller in die Pause, ist das was ganz anderes. Oder vielleicht noch ein Beispiel, wenn ich sowas sagen würde wie lerne, schau dir es nochmal an oder lerne, sonst schreibst du wieder eine 5. Also ich male so den Teufel an die Wand. Das bringt manche Menschen tatsächlich ins Handeln. Aber jetzt stell dir mal vor, ich habe so einen kleinen Alpha zu Hause, so jemand, der wahnsinnig gerne gut ist. Und er hat tatsächlich Angst zu scheitern. Das motiviert den doch ganz anders, wenn ich stattdessen sowas sage wie, bereite dich gut vor, dann kannst du morgen allen zeigen, wie großartig du tatsächlich bist. Oder du kannst allen zeigen, was für ein genialer Kerl du bist oder wie gut du es tatsächlich kannst. Also die Sache mit den Lernpersönlichkeiten, da haben wir auf unserer Website auch einen Test, den Eltern gerne machen können, das ist auch kostenfrei. Einfach, welche Lernpersönlichkeit hat mein Kind? Oder Lerntiertest bei Klassenheld eingeben. Da wird man so durch, ich glaube, es sind 8 oder 10 Fragen, wo man sich durchklicken kann und dann kommt raus, welche Lernpersönlichkeit dein Kind hat und wie dein Kind am besten lernt. Das ist wirklich super hilfreich. Genau.
Welches Tier wärst du, Marco?
Ich weiß nicht. Vom Sternzeichen bin ich Löwe. Gibt's das? Also ich glaube, ich muss erstmal den Test machen bei Klassenhelde und dann sprechen wir später dann nochmal drüber.
Wir haben tatsächlich einen Löwen. Es gibt einen Goffin-Kakadu, die sind total auf Sicherheit aus. Es gibt einen Löwe, die sind auf Erfolg, Fortschritt aus. Es gibt einen Affen, der ist total seiner Freude. Und es gibt die Giraffe, die Nähe und Verbindung braucht. Und das, was so spannend ist an den Lernpersönlichkeiten ist, so wie jedes Kind, also wir Menschen, es braucht halt alle, ne? Um in der Gesellschaft wirklich gut zu funktionieren, braucht es alle. Und was wir nicht machen dürfen, ist, die Kinder in der Schule zu verbiegen. Und deswegen ist unser Ansatz bei Klassenheld auch, wir schauen uns an, wie tickt dein Kind? Wie funktioniert Lernen bei deinem Kind? Und haben eben im Fokus, die Stärken zu stärken und diese vermeintlichen Schwächen nur zu managen zu lernen. Weil jetzt, Florian, wenn du sagst, dein Sohn macht alles auf den letzten Drücker. Ich weiß jetzt, ich kenne seine Lernpersönlichkeit nicht, wir haben nicht drüber gesprochen, aber es gibt eine Lernpersönlichkeit, das sind die Affen, die, man könnte jetzt schimpfen und sagen, die kommen immer zu spät, die machen alles auf den letzten Drücker. Wir können aber auch sagen, es sind die Menschen, die ihr Leben lang davon profitieren, dass sie sich was aus dem Ärmel schütteln können. Dass sie ein krass kompetentes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit haben, dass sie super kreativ sind, tolle Ideen entwickeln können und in einen Raum kommen. Alle haben auf sie gewartet, aber dann kommen sie rein und sagen, wie schön, dass heute die Sonne so scheint und keiner kann ihnen böse sein, weil sie einfach so wahnsinnig charismatisch sind und weil sie es schaffen, die Stimmung im Raum zu halten. Und klar, jetzt haben genau diese Lernpersönlichkeiten, wir bleiben mal beim Affen, auch echt ein paar Challenges in der Schule. Die arbeiten nämlich gerne eher ungenau. Das heißt, das wäre so der Klassiker. Kind schreibt soll eine Geschichte schreiben, hat aber sich nicht genau durchgelesen, worum es geht. Und am Ende steht dann da, Thema verfehlt, Note 6, obwohl es sich voll angestrengt hat, ist halt frustrierend. Das heißt, in gewissen Prüfungssituationen darf das Kind lernen, darf es Genauigkeit lernen. Und ein klassischer Affe wäre auch als Erwachsener E-Mail verschickt ohne Anhang. Und da lernen wir ja auch, auch wenn wir erwachsene Affen sind, dass wenn es wirklich drauf ankommt, kenne ich mich und gucke einfach nochmal genau nach, ist der Anhang da oder nicht.
Also ich glaube, er braucht keinen Test mehr machen, der ist definitiv das Äffchen. Also es ist so, das ist aber ja. Ist ja auch okay, hat ja auch was Liebenswürdiges. Bei uns stehen wirklich das LEG steht ja für Hörerinnen, die das nicht kennen, Lernentwicklungsgespräch. Spätestens wenn das Kind in der Schule ist, kennt man die 3 Buchstaben. Und kommt jetzt auch demnächst bald. Wie ist denn Eltern und Lehrkräfte so ein bisschen als Team? Also das klappt eigentlich ganz gut mit dem Lehrer von unserem Sohn. Und trotzdem gibt es so von deiner Seite aus, wo sagst du, Vorbereitungsschritte, um sich ein Stück weit eben schon darauf vorzubereiten, für Eltern, fürs Kind selbst. Ich meine, die machen ja viel in der Schule schon dafür, aber gerade für uns als Eltern.
Ja, also ganz wichtig, dass wir als Eltern da nicht mit der Haltung reingehen, dass jetzt die Lehrkräfte uns mal was erzählen. Also nicht die da erzählen uns was und ich gehe da eigentlich mit meinem inneren Schulkind hin und hoffe, ich kriege keinen Anschiss, sondern wir sind auf Augenhöhe. Die Lehrkräfte sind die Ressource in der Schule, die Eltern sind die Ressource zu Hause und beides zusammen sind die Ressourcen, die dein Kind jetzt hat, um sich optimal zu entwickeln. Und auf dieser Augenhöhe finden wir gemeinsam, setzen wir Ziele, entwickeln wir Strategien, was die Schule tun kann, was ihr zu Hause tun könnt, damit sich euer Sohn jetzt optimal entwickelt. Also das darf die Haltung sein. Und ich würde die Schule mitnehmen, was euer Fokus gerade ist. Und vielleicht darf ich da ein Beispiel erzählen von einem Papa, dem Dirk, der mal bei uns im Mentoring war. Der hat das nämlich super gerockt. Da ging es darum, der Sohn, der Aaron, ist in der Schule mit den Leistungen dezent abgefallen. Also so von 1er, 2er war er auf einmal im 2er, 3er Bereich. Und die Schule hat Alarm geschlagen mit, hier, Achtung, müssen wir mehr üben, mehr dranbleiben und so weiter. Und der war ja in unserer Begleitung und hat dann gesagt, ja, aber es ist so. Diese Eins und Zweien hat der Aaron die letzten Jahre gekriegt, weil ich als Papa ständig hinten dran war. Eigentlich habe 2/3 der Noten der Leistungen ich gemacht. Sie sind unter Tränen entstanden mit wahnsinnig viel Druck. Und wir als Familie haben entschieden, so möchten wir das nicht mehr. Und wir setzen den Fokus auf andere Dinge, nämlich Selbstständigkeit, Selbstmanagement, eigene Verantwortung übernehmen, sich selbst motivieren, den Hintern hochkriegen, aber wenn ich mal keinen Bock habe. Das sind der Fokus, den wir gerade zu Hause haben. Und diese 2er und 3er hat der Aaron komplett alleine erarbeitet. Und deswegen bin ich umso stolzer darauf, als auf die 1er und 2er vorher. Und er ist mit dieser Haltung, er hat es einfach nur, es ist ja kein Gegeneinander, er hat einfach nur transparent gemacht, wie ist das vorher entstanden, wie entstehen die Dinge jetzt, worauf kommt es Ihnen als Eltern an. Und er hat dieses Alarmgespräch wirklich geschiftet zu, okay, danke, dass Sie es sagen. Mir ist auch schon aufgefallen, der Aaron fragt weniger nach. Er holt sich nicht mehr so viel Rückversicherung, bevor er beginnt. Es ist ja mega. Was können wir in der Schule tun, um ihn auch noch bei der Selbstständigkeit zu unterstützen? Und es hat dann ein halbes Jahr gedauert und die Noten waren ja wieder im 1er- und 2er-Bereich, nur dass er es eben jetzt ohne dieses Drama zu Hause hinbekommen hat. Und da, also genau, um deine Frage zu beantworten, Florian, überlegt euch mal, unabhängig vom Lehrplan, weil der gilt ja für jedes Kind, was ist bei euch gerade dran? Also wo entwickelt sich gerade euer Kind? Was ist euch wichtig? Und gebt das dann auch mit als Rückmeldung. Also vielleicht noch ein ganz kleines greifbareres Beispiel. Das war während der Corona-Zeit, hatte ich eine Familie, wir waren eigentlich beim Schulverweigerung und hatten dann das Kind dahin gekriegt, dass es wieder gerne seine Hausaufgaben macht. Und es kam dann eine Rückmeldung, ja, das Schriftbild ist für ein Mädchen, das finde ich auch noch so ein Ding, für ein Mädchen echt unordentlich, da dürfen wir dran arbeiten. Und da hat die Mutter auch nochmal so zurückgerudert und gesagt so, okay, das Schriftbild, das steht von mir aus gerne in ein paar Monaten an. Jetzt sind wir erstmal froh und dankbar, dass wir überhaupt wieder Hausaufgaben machen, dass wir überhaupt wieder zur Schule wollen. Und also da einfach spiegeln, worauf kommt es euch gerade an?
Okay,
dann
verstehe,
findet ihr da bestimmt einen gemeinsamen Nenner.
Mhm, genau. Okay. Ja, also auch gerade dieses Väterbeispiel und die Haltung des Vaters auch, finde ich grandios. Daran schließt nochmal meine letzte Frage, weil du hattest zum Anfang des Gesprächs schon gesagt, Schule treibt oftmals ein Keil zwischen Eltern und Kindern. Das wollen wir natürlich nicht. Natürlich merke ich das als Vater oder als Mutter, aber manchmal ist es dann schon zu spät. Gibt es andere Anzeichen oder Vorwarnungen, woran ich erkenne, dass das eigentlich in die falsche Richtung läuft? Also wenn ich will eigentlich ja mein Kind unterstützen, ich will ihm helfen, aber daraus entsteht manchmal leider ja Druck bei den Kindern und das ist ja kontraproduktiv. Gibt es Anzeichen, woran ich das merke, dass ich da eigentlich es gut meine, aber schlecht mache?
Ja, dass es so zu gut gemeint ist. Ja, ich glaube, so allgemein lässt sich das nicht sagen. Was, denke ich, hilft, ist, dass uns Eltern, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was unsere Rolle ist. Dass wir zu Hause nicht in die Rolle der Lehrkraft springen. Wir sind nicht als Vater, Lehrer oder Lehrerin, als Mama. Wir sind Mama und Papa und das ist unsere Rolle. Und Hausaufgaben heißen ja zum Beispiel in Österreich auch Schulaufgaben und auch in manchen Bundesländern in Deutschland heißen die Schulaufgaben. Und so ist eigentlich richtig. Ne? Also dass wir, bevor wir uns zu Hause die Köpfe einschlagen wegen der Hausaufgaben, können wir auch uns zurücklehnen und sagen, okay, die Konsequenz, dass Hausaufgaben nicht gemacht sind, die findet in der Schule statt. Weil die Schule gibt die Hausaufgaben auf, sind sie nicht erledigt, kommt die Konsequenz, nämlich zum Beispiel eine Strafarbeit oder was auch immer manche Schulen immer noch machen. Die Konsequenz kommt ja dann in der Schule. Und klar will ich als Elternteil mein Kind vor diesen Erfahrungen bewahren. Doch ich kann es am Ende nicht. Und wenn ich dann zu Hause mir praktisch den Konflikt, der eigentlich in die Schule gehört, zwischen mir und meinem Kind hole, dann habe ich mir, ne? Also da darf ich mich, glaube ich, davon freimachen. Und eine andere wichtige Sache ist, ich versuche es kurz zu machen, ich erlebe im Internet, seit ich Social Media beobachte, etwas, was ich super kritisch finde aus der Erfahrung mit meiner Arbeit, die ich gemacht habe, nämlich, dass Eltern sich wirklich auf den Kopf stellen, wenn es darum geht, ihre Kinder beim Lernen zu begleiten. Also da Lernparcours aufbauen, Laufdiktate oder so. Das ist, also die machen wirklich aus einem schlecht kopierten Arbeitsblatt aus der Schule zu Hause ein Lernfest, um das Lernen möglichst schön zu machen. Was sie dabei aber bitte, also es ist, wenn es funktioniert und wenn das Kind da Bock drauf hat, go for it. Was sie aber halt nicht vergessen dürfen, ist genau das. Und was ist ihre Rolle? Sie sind halt Mama und Papa. Und wir haben wirklich Familien in der Begleitung, wo wir gefragt haben oder wo die erste Hausaufgabe, die wir aufgeben, ist, verbring eine Woche Quality Time mit deinem Kind und überlege dir, was ihr macht. Und es sitzen wirklich Eltern da, die dann überlegen, was machen wir, wenn wir nicht lernen, wenn wir nicht gemeinsam auf den Trampolin springen und dabei Vokabeln üben. Es klingt so traurig, doch es ist wirklich die Realität, dass Schule einfach so viel Raum in manchen Familien einnimmt, dass wir uns echt mal überlegen dürfen, was ist denn da noch drumherum? Oder halt einfach, also nicht, es geht nicht darum, jetzt mehr zu machen, um diesen Druck rauszunehmen oder irgendwas noch besser, noch anders, noch kreativer zu machen, noch mehr Pinterest-Ideen zu sammeln, wie spielerisches Lernen geht, sondern es geht wirklich darum, weniger zu tun und uns zurückzubesinnen auf: Wie grandios ist mein Kind? Was macht uns aus? Was macht uns Freude? Und vielleicht auch als Elternteil ganz bewusst mal mit der Intention, in einen Sonntag zu starten. Heute geht es nur um uns und unsere Familie. Und dann, wenn ein Kind gerade Freude an etwas hat, dann nicht zu denken und erst recht nicht zu sagen, ja, es wäre schön, wenn du mal so viel Spaß in der Schule hättest oder wenn du deine Hausaufgaben mal genauso aktiviert machen würdest. So.
Absoluter Killer.
Ja.
Spannend. Also ich hätte noch jede Menge Fragen, die mir jetzt auch im Nachhinein wieder dazu eingefallen sind. Aber so wie ich Marco sehe und kenne, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit.
Du könntest auch ein Mentoring buchen.
Das könnte ich auch tun.
Du kannst ja ein kostenfreies Erstberatungsgespräch bei uns buchen. Wir nehmen uns da eine ganze Stunde für Eltern Zeit. Die sind immer kostenfrei, wo es wirklich darum geht zu gucken, wo drückt bei euch gerade der Schulschuh? Was ist da los? Welche ersten Schritte könntet ihr tun, damit es in eine andere Richtung geht? Und ihr entscheidet danach ganz entspannt, macht ihr das allein oder macht ihr das mit Klassenheld?
Erstmal möchte ich wissen, welches Lerntier ich bin. Dann. Aber mal ganz anderes Thema, nämlich das Thema Musik. Unsere allerletzte Frage, die stellen wir jede Gästin, jeden Gast immer in jeder Folge am Ende gleichwertig als allerletzte Frage. Denn wir haben nämlich eine echte Papas-Playlist auf Spotify und die füllt sich quasi von Gespräch zu Gespräch mit Liedern. Und du hast jetzt, sonst würden wir diese Frage nicht stellen, auch die Möglichkeit, dir einen Songwunsch zu wünschen. Und demnach wäre die Frage, welches Lied zum Lernen passt dazu? Mhm. Welches Lied dürfen wir der Liste hinzufügen?
Geile Idee, dass ihr sowas habt. Zum Lernen gibt es Alpha-Wellen. Bei Spotify kann man es super konzentrieren. Ich könnte es natürlich auch sowas sagen wie Hurra, Hurra, die Schule brennt. Aber ich glaube, ich nehme Wake Me Up von Avicii, weil es zu den Eltern passt.
Okay. Ist definitiv noch nicht drauf, kommt dann aber auch auf die Liste.
Ich wünsche mir noch Hurra, Hurra, die Schule brennt.
Ja, die kommt auch noch. Machen wir beides.
Genau, also beide Lieder bekommen eine 1+ mit Sternchen von mir, genauso wie dieses Gespräch. Und beide Lieder kommen auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr übrigens abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung. Die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast natürlich. Abonnieren, bewerten und das Wichtigste ist natürlich anhören von vorne bis hinten. So, und wenn ihr dazu noch eine Frage habt oder eine Frage generell, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Die geht an podcast@echtepapas.de.
So, und wo wir hier gerade schon Werbung machen, machen wir natürlich noch einmal ganz kurz Werbung für dich, liebe Lisa. Du hast es schon erwähnt, Klassenheld ist dein Mentoring-Programm. Findet man auch, glaube ich, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen oder gibt es eine favorisierte Social-Media-Plattform, wo du dich am meisten rumtreibst und wo man am meisten über dich erfährt, auch was jetzt demnächst vielleicht noch ansteht?
Instagram und der Podcast.
Okay, Instagram kennen wir. Podcast kann man gleich sozusagen gleich umswitchen, wenn man diese Folge zu Ende gehört hat. Apropos Neues, du hast auch ein Buch in der Pipeline. Darüber sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz sprechen, oder? Wann kommt das?
Super gerne. Das kann man ab 27. Oktober 2025 vorbestellen, bekommt dann noch ein Zusatzkapitel über Konzentration on top und wirklich erscheinen tut's dann am 20. Februar 2026. Das heißt, bye bye Schulstress, mehr Motivation und Gelassenheit für dich und dein Kind. Enthält 11 Game Changer für mehr Lernfreude und ein ganzes Kapitel über die Lernpersönlichkeiten, Florian.
Oh, Tiere. Gib mir Tiernamen.
Okay, also ab Februar auf unserem Schreibtisch auf jeden Fall und dann lesen wir es auf dem Schreibtisch, unterm Schreibtisch oder vielleicht auch im Bett durch, je nachdem, was für eine Lernpersönlichkeit wir sind. So. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du da warst bei den echten Papas. Hat total Spaß gemacht. Wie gesagt, eine Bestnote für dieses Gespräch. Es gab total viel Input und ich finde es fast schade. Ich meine, meine Kinder sind 17 und 19, die sind so gut wie mit der Schule durch. Aber vielleicht fange ich einfach nochmal an.
Schön.
Ja.
Ich danke euch.
Schön, dass du da warst.
Ja,
danke. Wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Vielleicht spätestens zu deinem Buch im Februar. Und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder. Ich würde mich freuen.
Genau.
Okay. Bis dann. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.